Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und am Telefon ist die Autorin und Übersetzerin Irina Herasimovic. Wir erreichen Sie auf dem Land bei Minsk. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Nun also diese Amtseinführung, was ich mal überhaupt so nennen kann, obwohl es ja kaum Zweifel daran gibt, dass Lukaschenko nicht demokratisch gewählt worden ist. Schwächt diese neue Periode seiner Amtsausübung die Widerstandsbewegung?
Das glaube ich nicht. Ich würde im Gegenteil sagen, dass die Widerstandsbewegung sich eher gestärkt fühlt, dadurch, wie diese Amtseinführung stattfand, und zwar fast heimlich, so versteckt. Und jetzt ist auch noch mehr klar geworden, dass das, was in der Protestbewegung verlangt wird, eigentlich auch auf der Gegenseite ankommt. Und das war irgendwie ein deutliches Zeichen, dass der Mann sich auch selbst nicht so sicher fühlt. Ansonsten, wozu braucht man so viel Aufwand bei der Stillhaltung von so einem Ereignis? Mhm. Ich beobachte auch, dass viele, ja, es auch fast belustigt fanden, wie das stattfand. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendeinen großen Einfluss auf die Protestbewegung ausübt. Ich glaube, wir wussten ja alle, dass es diese Amtseinführung irgendwann geben wird. Wir haben auch schon geahnt, dass das irgendwie auch nicht groß gefeiert wird. Genau, also insofern ist es jetzt nicht so wahnsinnig neu, wie das gelaufen ist.
Das heißt, das Regime Lukaschenko bröckelt tatsächlich, obwohl ja immer noch auf den Straßen wir immer noch Gewalt durch die Polizei sehen, hunderte von Festnahmen, Wasserwerfern gegen Protestierende und kaum politische Schritte letztlich auch der Entspannung. Dennoch, das Regime bröckelt?
Ja, das würde ich schon sagen, und ich würde schon fast behaupten, dass das System bereits auseinandergefallen ist. Und womit wir jetzt zu tun haben, das sind eher die Folgen von diesem Zusammenbruch, weil so vieles einfach klar wurde, sichtbar wurde und so vieles einfach jetzt an die Oberfläche getreten ist, dass es, glaube ich, jedem klar ist, so wie es war, kann es nicht weitergehen. Es ist natürlich sehr schade, dass die Macht überhaupt das nicht einsehen will und immer noch diese brutale Gewalt einsetzt. Und vielleicht kommt es noch brutaler. Wir wissen ja alle, dass die Rückzugskämpfe die schlimmsten sind normalerweise. Und da habe ich auch große Angst um mich selber und auch um meine Freunde, um alle Belarussen, weil das schon sehr gefährlich aussieht einerseits. Und andererseits, es gibt so eine Art Hoffnung auf natürliche Entwicklung der Dinge, auf den natürlichen Lauf der Dinge. Und das ist schon klar, dass dieses System nicht mehr lebendig ist. Das ist ein Kampf der Lebenden gegen die Toten.
Woran sieht man das noch, außer an der Art und Weise, wie Lukaschenko sich hat dann sein Amt einführen lassen? Welche Anzeichen gibt es noch dafür, für Ihre These?
Ich würde sagen, wenn man sich genauer die Protestbewegung anschaut, diesen Karnevalcharakter sich genauer anschaut, wie die Macht ausgelacht wird, wie die Macht überhaupt nicht mehr ernst genommen wird, wie die Menschen überhaupt von sich sprechen. Also ich glaube, ich bin ja Übersetzerin, ich bin da sehr empfindlich, was die Wortwahl angeht. Und ich sehe die Stimmen, die jetzt hörbar werden. Die waren früher versteckt und das wird nach und nach immer klarer, dass die Gesellschaft und der Staat sich komplett auseinandergelebt haben.
Zeigt sich das tatsächlich nur in diesen Straßenprotesten, wo zwar Hunderte, ja auch Tausende zum Teil beteiligt sind, aber eben nicht Hunderttausende mehr, sondern eher durchaus auch überschaubare Gruppen? Oder gibt es da noch mehr, was wir im Westen hier einfach gar nicht sehen, weil wir von den Bildern her erst einmal nur diese Proteste haben?
Diese Proteste sind extrem wichtig und gerade deswegen hat man auch im Westen diese Bilder. Aber ich beobachte es auch so, dass viel, viel sich abspielt, auch im Moment noch fast unterirdisch, also nicht jetzt unbedingt so groß nach außen sichtbar. Und die Entscheidungen, die im Alltag getroffen werden, zum Beispiel, wo man einkaufen geht, dass man ausschließt Geschäfte, die jetzt irgendwie das Regime unterstützen. oder Restaurants, die die Protestierenden nicht reingelassen haben und so weiter. Und auch sonst, man sieht ja, dass auch in den staatlichen Behörden die Menschen sehr unterschiedlich ticken und es gibt immer mehr, die entweder freiwillig kündigen oder die entlassen werden. Zum Beispiel die Studenten, einerseits diejenigen, die auf die Straße gehen und vor ihren Universitätsgebäuden protestieren, andererseits auch diejenigen, die sich im Internet äußern zu der Situation. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Formen des Protests und auch der Unterstützung.
Ist denn der Staat selber reformierbar? Ich habe es aus Ihren Worten gehört, dass der Staat letztlich, der belarussische Staat, der so stark eben auch mit diesem Lukaschenko-Regime verbunden ist, so nicht mehr funktionsfähig ist? Wer könnte dann übernehmen? Gibt es da genug zivilgesellschaftliche Kräfte, die dann die Gesellschaft neu formen können?
Das glaube ich schon. Also ich glaube, das ist bei uns noch in der Corona-Zeit ganz am Anfang sichtbar geworden, wie viel diese horizontale Selbstorganisation bewirken kann. Und jetzt beobachten wir auch eine enorme Stärkung der Zivilgesellschaft, dass die Menschen sich zusammentun, zum Beispiel nach den Bezirken. Also sie versammeln sich zum Beispiel in den Höfen von den Hochhäusern und veranstalten dort auch Konzerte und sonstige Gesprächsrunden und so weiter und so fort. Also es tut sich schon ganz viel. Ich glaube, die Gesellschaft reift jetzt. Das ist eine sehr lebendige Energie. Trotz der ganzen Angst und trotz der ganzen Unterdrückung spürt man diese sehr lebendige Energie. Das gibt Hoffnung.
Das heißt, Belarus ist schon freier als noch im August, im Juli.
Ich glaube nicht, dass das nur die letzten Monate sind. Ich glaube, dass diese Entwicklungen, die liefen schon seit 5, 7 Jahren. Das kam so nach und nach, diese Reifung. Aber jetzt ist es natürlich ein gigantischer Schritt. Und vor allem, dass diese Oberfläche ist geplatzt und man sieht, was da drin ist. Ja, man sieht, was in diesem weißen Fleck versteckt war. Ja, zum Beispiel auch die Intellektuellen, die heute sich äußern, so ganz viel und reflektieren die Ereignisse, die waren früher nicht unbedingt interessant für den Rest der Gesellschaft oder für viele Gruppen in der Gesellschaft. Und heute hört man auf sie und man sucht die Worte von Schriftstellern zum Beispiel aus, um auch eigene Eindrücke zu beschreiben. Das finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, die Kulturschaffenden in Belarus, die waren noch nie so sehr Teil der Gesellschaft wie jetzt.
Und stiften auch so etwas wie eine neue Identität? Also wir erinnern uns ja vielleicht noch an die Worte von Svetlana Alexejewitsch, der Literaturnobelpreisträgerin, die gesagt hat, dass die Belarussen jetzt überhaupt erst sich selbst als Nation finden, erfinden, definieren können.
Naja, ich habe ein Problem mit dem Begriff Nation, den würde ich jetzt ungern in den Mund nehmen. Ich würde von Zivilgesellschaft sprechen. Ja, das schon definitiv. Also die Zivilgesellschaft erkennt sich selbst, stärkt sich selbst, findet zu sich selbst und wächst dadurch.
Ich meine, in solchen historischen Umbrüchen erlebt man das ja oft, dass durchaus auch nationalistische Kräfte zum Teil an Einfluss gewinnen. Gibt es diese Gefahr?
Ich glaube, in Belarus nicht.
Da gibt es nichts. Auch im Verhältnis zu den Nachbarstaaten, im Verhältnis zu Russland, zu Putin, zu den baltischen Staaten, zur Ukraine.
Nein, diese Gefahr sehe ich nicht. Wir sind immun im Moment gegen sowas, weil diese Forderungen, wenn Sie die Forderungen sich anschauen, das sind sehr primäre existenzielle Sachen. Die Freilassung der Gefangenen, die Neustart des politischen Systems und die Ermittlung von Folter- und Todesfällen, das sind so grundlegende Menschenrechte. Ja, das sind nicht irgendwelche geopolitische Forderungen, das sind sehr primäre Grundrechte. Und man kann sich ja gar nicht vorstellen, in einem Raum zu leben, zu einem Raum zu gehören, wo diese Forderungen unerfüllt bleiben, oder? Wo man sich um das eigene Leben fürchten muss. Das ist doch furchtbar. Und im Moment glaube ich auch diese Gewalterfahrung und diese Erfahrung der unmenschlichen Lüge, was auch die Corona-Situation angeht und auch die politische Situation angeht. Ich glaube, da sind die Menschen sehr zurückgeworfen auf ihre existenziellen Bedürfnisse. Und das ist, wofür wir kämpfen. Und das hat mit dieser primären menschlichen Würde zu tun, die unantastbar ist.
Und mittendrin eine starke Kulturszene, wie wir gehört haben aus Ihren Worten.
Auf jeden Fall. Und das ist natürlich sehr erfreulich.
Sagt Irina Herasimowitsch, Übersetzerin, Kuratorin aus Belarus, hier im Gespräch mit uns über die aktuelle Lage nach der sogenannten Amtseinführung von Präsident Lukaschenko. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.